Hallo zur monatlichen exklusiven Audiozusammenfassung.
Direkt, ungeschminkt und ganz wichtig, ausschließlich für uns Tomedo-Mitarbeiter.
Genau, wir haben uns nämlich die Notizen aus dem letzten internen Neuerungen- und Previews-Meeting geschnappt, um dir einen schnellen, aber wirklich tiefgreifenden Filter für deinen Arbeitsalltag zu geben.
Ja.
Die Software entwickelt sich ja rasend schnell.
Absolut.
Und diese detaillierte Betrachtung soll dir einfach helfen, die Hintergründe der neuen Features zu verstehen. Ohne dass du dich jetzt durch stundenlange Protokolle wühlen musst.
Das will ja auch keiner.
Richtig. Also, okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir haben heute drei massive Blöcke auf dem Tisch, die wirklich quer durch alle Abteilungen relevant sind.
Genau, ich gebe dir mal einen ganz kurzen Überblick, damit du weißt, was heute ansteht.
Schieß los.
Block 1 ist die Weiterentwicklung des Kate-Chats.
Oh ja.
Wir schauen uns da an, wie Jan Ole das System von einem simplen Chatbot zu einem handelnden Co-Piloten umgebaut hat. Inklusive neuer PDF-Analyse und automatisierte Karteieinträge.
Mega spannend. Und Block 2?
Da übernimmt das DMP-Modul den Fokus. Tatjana hat dort die neue Zertifizierung für rheumatoide Arthritis vorgestellt. Plus einige extrem wichtige Workflow-Verbesserungen, wie diese neuen Parameterfilter.
Stimmt. Und Block 3 ist dann ein Thema, das in den Praxen echt seit Jahren für Kopfzerbrechen sorgt.
Das neue Patienten-Strike-System.
Genau. Präsentiert von Toni.
Und unsere Mission bei dieser ganzen Analyse ist ja, dir den Kontext zu liefern.
Richtig. Warum wurden bestimmte Designentscheidungen getroffen? Welche teilweise recht hitzigen internen Debatten gab es?
Ja, wenn das ist genau das Wissen, das dir im Support, im Vertrieb oder auch in der Entwicklung dann den entscheidenden Vorsprung gibt.
Perfekt. Dann steigen wir doch direkt bei Jan Ole und dem K-Chat ein.
Gerne.
Bisher war die KI in Tomedo ja eher so ein, Auskunftssystem.
Genau, man hat eine Frage gestellt, die KI hat geantwortet.
Ja, und jetzt sehen wir quasi diesen Sprung zu einer KI, die aktiv Aktionen in der Software auslöst. Und ein zentrales Werkzeug dafür sind diese neuen Chips.
Richtig, die Chips.
Das klang in der Präsentation im ersten Moment nach klassischen Makros, muss ich sagen. Wo genau liegt da jetzt der technische oder auch praktische Unterschied zu den Textbausteinen, die unsere Kunden ja ohnehin schon exzessiv nutzen?
Also der Unterschied liegt vor allem in der dynamischen Verarbeitung. Normale Textbausteine fügen ja statischen Text oder vielleicht simple Variablen in ein Feld ein. Die neuen Chips sind im Grunde vordefinierte, hochkomplexe Prompts für die KI, die aber eben auf dieser bekannten Logik von Textbausteinen basieren.
Okay, das heißt für den Alltag?
Stell dir vor, eine Praxis hat oft wiederkehrende, sehr komplexe Analyseanforderungen an Dokumente.
Ja.
Anstatt der KI jetzt jeden Morgen aufs Neue den exakten sprachlichen Befehl zu tippen, hinterlegt man das einfach als Chip.
Ah, verstehe. Das spart Zeit.
Enorm. Und diese Chips können auch Sprungmarken enthalten, die passen sich also dem aktuellen Patientenkontext komplett an.
Krass.
Und spannend für die Administration ist dabei die Sichtbarkeitssteuerung. Man kann diese KI-Befehle extrem feingranular freigeben.
Sogar für uns intern, oder?
Genau. Sogar spezifisch für den Tomedo Support Chat. Falls wir intern strukturierte Fehlerberichte durch die KI vorformulieren lassen wollen.
Das eliminiert natürlich eine massive Fehlerquelle, weil der Prompt dann immer in der optimalen Qualität an die KI geht.
Ganz genau.
Aber hier wird es wirklich interessant, wenn wir uns ansehen, mit welchen Daten diese Prompts eigentlich gefüttert werden.
Du meinst die PDFs?
Ja, die PDF-Analyse wurde ja komplett überarbeitet. Bisher war der Workflow bei Fremddokumenten ja, sagen wir mal, eher schwerfällig.
Das kann man so sagen.
Wenn eine Praxis einen 20-seitigen Entlassungsbrief aus der Kardiologie bekommen hat, musste dieses PDF zwingend durch eine Texterkennung laufen.
Also ein OCR-Scan.
Richtig, bevor Tomedo überhaupt wusste, dass da Text drin steht.
Und genau dieser OCR-Zwang fällt bei der neuen Generation des KT-Chats komplett weg.
Endlich!
Ja, die technischen Hürden für den Anwender werden da drastisch gesenkt. Du nimmst einfach das PDF und ziehst es per Drag and Drop direkt in das Chatfenster.
Einfach reinziehen.
Einfach reinziehen. Das Modell im Hintergrund ist mittlerweile fähig, die Struktur und den Text des Dokuments nativ zu erfassen.
Das bedeutet also, der Arzt kann einen wahnsinnig komplexen Krankenhausbericht reinziehen
und klickt dann einfach auf den Chip Kardiologische Zusammenfassung.
Und die KI extrahiert völlig eigenständig genau die drei relevanten Laborwerte und den neuen Medikamentenplan aus diesen 20 Seiten.
Genau das passiert. Ohne OCR.
Wahnsinn. Aber das Auslesen ist ja nur die eine Seite. Sebastian hat da im Meeting einen Punkt angesprochen, den ich für extrem wichtig halte. Gerade wenn wir über die weitere Arbeitung sprechen.
Die Karteieinträge.
Genau. Der Kartei-Chat kann diese extrahierten Daten ja jetzt direkt in normale oder auch Custom-Karteieinträge schreiben.
Das ist ein gigantischer Hebel für die Effizienz. Denk mal an GDT-Importe.
Ach ja, beim Gerätedatentransfer. Wenn externe Diagnosegeräte wie ein EKG ihre echt oft sehr kryptischen Datensätze in die Software spülen?
Richtig. Wenn die KI das ausliest und direkt in die passenden Felder des Tomedo-Formulars schreibt, spart das Stunden.
Aber, und das war eben Sebastians Einwurf, was ist mit der Sicherheit?
Die Halluzinationen.
Ja, KI-Modelle neigen nun mal zum Halluzinieren. Wenn die KI autonom falsche Werte in die medizinische Akte schreibt, haben wir doch ein handfestes regulatorisches Problem, oder?
Absolut. Das ist dieser klassische Konflikt zwischen maximaler Automatisierung und ärztlicher Sorgfaltspflicht.
Ja.
Die Letztverantwortung muss immer, wirklich immer, beim Mediziner liegen.
Wie hat Jan Ole das dann gelöst?
Er hat diese Bedenken direkt aufgenommen. Der Workflow wird so gestaltet, dass die KI die Karteieinträge zwar vorbereitet und befüllt,
aber
bevor diese final und rechtssicher in der Akte gespeichert werden, muss ein Mensch sie bestätigen.
Ah, okay. Das kennen wir ja konzeptionell schon vom Sprechstundenassistenten.
Genau. Die KI macht den Vorschlag, der Arzt segnet ihn ab.
Das ist gut. Solche internen Debatten zeigen echt sehr schön, warum wir diese fächerübergreifenden Meetings brauchen.
Ja. Die Entwickler pushen die technische Grenze des Machbaren und Kollegen aus dem Support oder Projektmanagement ziehen dann die Leitplanken der Praxisrealität ein.
Sehr schön gesagt. Eine weitere Leitplanke, an der sich die Geister her echt schieden, war die Benutzeroberfläche.
Oh ja, die Platzfrage.
Ein immer intelligenterer Chatbot braucht nun mal Platz. Aktuell wohnt der K-Chat in der Seitenleiste. Wer in der Praxis nur mit einem Standardmonitor arbeitet, verliert dadurch wertvollen Raum für die eigentliche Karteikarte.
Es gab ja Vorschläge, den Chat in schwebende Panels auszulagern oder hinter Dropdowns zu verbergen.
Und was war das Fazit?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, offenbart sich hier ein fundamentales Dilemma im Interface-Design. Die KI soll omnipräsent sein.
Quasi über der Schulter des Arztes sitzen.
Richtig, darf aber das primäre Arbeitswerkzeug nicht verdecken. Eine konzeptionelle Vision, die aus dem Designteam kam, fand ich da echt bemerkenswert.
Welche war das?
Die Abkehr vom Chat als kleines Fenster. Die Idee ist ein globales Studio.
Ein Studio? Wie muss ich mir das vorstellen?
In diesem Szenario ist der KI-Chat der Hauptbildschirm. Wenn die KI eine Aktion ausführt, sagen wir ein Rezept ausstellt, holt sie sich die Rezeptansicht temporär in dieses Studio, lässt den Arzt bestätigen und schließt sie wieder.
Krass, das würde die gesamte Bedienlogik von Tomedo umkehren.
Komplett. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber es zeigt, in welche Richtung Interface-Architektur im Zeitalter generativer KI denken muss.
Total. Und diese Vision eines aufgeräumten, intelligenten Arbeitsplatzes führt uns eigentlich perfekt zu dem, was Tatjana im zweiten Block vorgestellt hat.
Das DMP-Modul.
Genau. Denn auch da ging es massiv darum, das Interface von Altlasten zu befreien und Prozesse zu verschlanken. Zunächst aber zur medizinischen Pflicht. Seit Januar haben wir offiziell die Zertifizierung für die Indikation rheumatoide Arthritis im System.
Ein Schritt, der vertrieblich enorm wichtig ist. Viele Fachärzte haben genau diese Indikation für ihre Disease-Management-Programme gefordert.
Aber die technische Umsetzung war hier recht anspruchsvoll, oder?
Ja, die Kassenärztliche Bundesvereinigung macht da sehr spezifische Vorgaben. Für die rheumatoide Arthritis muss der sogenannte Disease Activity Score, der DAS 28, erhoben werden.
Das ist ein sehr physischer Score, richtig?
Ganz genau. Der Arzt muss bei der Untersuchung exakt an 14 vorgegebenen Gelenken prüfen, ob ein Druckschmerz oder eine Schwellung vorliegt.
Plus Blutwerte wie die Senkungsgeschwindigkeit.
Und eine globale Einschätzung des Patienten. Die regulatorische Hürde dabei ist aber das Alter der Daten.
Stimmt, da war was.
Diese Parameter dürfen am Tag der Dokumentation maximal 7 Tage alt sein.
Und wie löst Tomedo das jetzt?
Tomedo hat dafür jetzt ein visuell sehr ansprechendes Formular integriert, das den Arzt genau durch diese 14 Gelenke führt und das Alter der Laborwerte automatisch validiert.
Das ist smart. Und das bringt uns auch direkt zum nächsten großen Problem, das im Meeting diskutiert wurde, die kognitive Überlastung durch Datenflut.
Ein riesiges Thema in den Praxen.
Ja. Wenn ein Patient seit 15 Jahren in einem DMP für Diabetes eingeschrieben ist, platzt die Karteikarte ja fast vor historischen Laborwerten.
Absolut. Wenn die MFA nun einen neuen DMP-Bogen anlegt und Parameter übernehmen will, musste sie sich bisher durch endlos lange Listen scrollen.
Und die Lösung, die Tatjana präsentiert hat, sind diese neuen Parameterfilter. Ein klassisches Quality-of-Life-Update.
Ja, wie funktioniert der genau?
Man kann in den globalen Einstellungen nun ein Intervall vorgeben, beispielsweise 30 Tage. Öffnet man dann einen neuen DMP-Bogen, zieht sich das System nur die Laborwerte, die in diesem hochaktuellen Zeitfenster erhoben wurden.
Alles andere wird ausgeblendet.
Richtig. Die Liste schrumpft von 50 auf vielleicht 5 Einträge. Aber, und das habe ich mich sofort gefragt, was passiert mit Werten, die medizinisch relevant für den Bogen sind, sich aber selten ändern?
Du meinst sowas wie die Körpergröße?
Ja, die wird ja bei einem Erwachsenen nicht alle 30 Tage neu gemessen.
Genau. Für diesen Fall ist die Logik des Filters angepasst.
Okay, wie?
Findet das System innerhalb der eingestellten 30 Tage keinen Wert für ein Pflichtfeld wie die Körpergröße, ignoriert es den Filter temporär für diesen spezifischen Parameter.
Ah.
Und sucht sich einfach den zuletzt dokumentierten historischen Wert.
Das ist clever. So wird verhindert, dass Bögen unvollständig bleiben, während gleichzeitig die optische Überladung auf ein Minimum reduziert wird.
Ganz genau.
Eine weitere Altlast, die aufgeräumt wurde, betrifft die Abmeldung von Patienten. Das war ja bisher ein echter Schmerzpunkt.
Oh ja.
Ein Patient mit mehreren chronischen Erkrankungen entscheidet sich zum Beispiel, das DNP für Diabetes Typ 2 zu verlassen, möchte aber im KHK-Programm, also bei der koronaren Herzkrankheit, weiter betreut werden.
Und dann?
Hat man ihn in Tomedo als Nicht-Teilnehmer markiert, schoss diese Einstellung bisher quer durchs System. Pop-ups und Erinnerungen hingen in einer Dauerschleife fest.
Weil das System die Abmeldung nicht sauber trennen konnte.
Richtig. Und jetzt ist die Nichtteilnahme endlich strikt indikationsspezifisch abwählbar. Der Arzt muss allerdings den Grund dafür als Freitext dokumentieren, um der Dokumentationspflicht der Kassen zu genügen.
Das ist eine riesige Erleichterung. Tatjana hat die Gelegenheit im Meeting aber auch genutzt, um einen direkten Appell an unser Support-Team zu richten.
Oh, wichtig. Worum ging es?
Es gibt derzeit gehäuft Tickets zur fehlerhaften DMP-Abrechnung. Und die Ursache liegt fast immer in einer, nennen wir es mal, kreativen, aber falschen Nutzung der Kommunikationswege durch die Praxen.
Okay, das ist ein Punkt, den wir hier ganz deutlich für die Support-Kollegen markieren sollten. Was genau machen die Praxen denn falsch?
Es geht um KIM, also die Kommunikation im Medizinwesen, und die KV SafeNet. Die Praxen exportieren die DMP-Abrechnungsdateien und hängen diese dann einfach manuell als Dateianhang an eine völlig normale, leere KIM-Nachricht an ihren Empfänger.
Bei der Datenannahmestelle?
Genau. Das Problem dabei ist technischer Natur. Eine KIM-Nachricht ist nicht einfach nur eine verschlüsselte E-Mail. Sie enthält Metadaten.
Unter anderem die sogenannte Dienstkennung, richtig?
Exakt. Wenn eine Praxis die dedizierte KIM-Versandfunktion direkt aus dem Tomedo DMP-Modul nutzt, setzt unsere Software im Hintergrund die Dienstkennung automatisch auf DMP-Abrechnung.
Und dann liest das empfangene System der KV SafeNet diese Kennung und routet die Daten ins richtige Verarbeitungssystem.
Genau so sollte es laufen.
Aber schickt die MFA das als normalen E-Mail-Anhang, steht die Dienstkennung auf allgemeine Nachricht, die Server der Kassenvereinigung weisen das Paket ungesehen ab.
Und bei uns im Support klingelt das Telefon, weil angeblich Tomedo kaputt ist.
Klassiker.
Ja. Und Tatjana hatte noch ein zweites technisches Detail für den manuellen Upload über das Webportal der KV SafeNet erwähnt. Die Kassen verlangen Formate wie XKM oder TDX.
Also reine Telematik-Datenaustauschformate.
Richtig. Viele Praxen laden aber aus Gewohnheit einfach den gesamten komprimierten ZIP-Ordner hoch, den Tomedo beim Export schnürt.
Und die Portale können diese ZIP-Archive oft nicht entpacken und werfen Fehler.
Genau. Die Lösung fürs Support-Ticket lautet also meistens schlicht: Bitte entpacken Sie die ZIP-Datei lokal auf Ihrem Rechner und laden Sie nur die darin enthaltenen XKRM-Dateien hoch.
Das ist echt wichtig. Solche Workflow-Details sind genau der Grund, warum der direkte Austausch zwischen Entwicklung und Support so essentiell ist.
Absolut.
Und das bringt uns thematisch von den administrativen Hürden direkt zum menschlichen Faktor in der Praxis.
Block 3.
Die Patienten-Strikes. Toni hat da ein System vorgestellt, das eine der größten Frustrationen an der Anmeldung adressiert.
Patienten, die Termine blockieren und unentschuldigt nicht erscheinen. Oder die ihre Rechnungen chronisch ignorieren.
Genau. Bisher behalfen sich die Praxen da ja mit bunten Post-its am Bildschirmrand oder wütenden Freitextnotizen in den Patientenstammdaten.
Was weder datenschutzkonform noch systematisch auswertbar war.
Richtig. Aber jetzt haben wir ein echtes, standardisiertes Strike-System. Die Logik dahinter ist zweigeteilt. Manuelle Verstöße und automatisierte Verstöße.
Manuell ist ja recht simpel.
Ja. Ein Patient verhält sich am Empfang komplett daneben, die MFA öffnet das System, vergibt einen Strike, wählt die Kategorie Fehlverhalten und hinterlegt eine kurze Notiz.
Der eigentliche Mehrwert entsteht aber durch die Automatisierung, oder?
Ganz genau. Konkret gekoppelt an die Terminverwaltung. Toni hat demonstriert, wie die Software verpasste Termine völlig eigenständig trackt.
Wie genau funktioniert der Auslöser?
Der Auslöser dafür ist der WADA-Haken im Kalender.
Ah.
Wenn ein Arbeitstag endet und in der Terminliste steht ein Patient, dessen Termin in der Vergangenheit liegt, bei dem aber dieser Bestätigungshaken nicht gesetzt wurde, registriert Tomedo das als No-Show.
Das System generiert daraufhin im Hintergrund ohne weiteres Zutun des Personals einen automatischen Verstoß.
So ist es. So, was bedeutet das nun alles für die Terminvergabe? Das System sammelt diese Strikes nicht einfach nur, es reagiert auch darauf.
Durch Limits.
Genau. Praxen können harte Limits definieren. Und hier zeigt sich, dass die Entwickler wirklich mitgedacht haben. Denn die Limits sind an Zeitfenster gekoppelt.
Das macht Sinn. 3 verpasste Termine über eine Zeitspanne von 10 Jahren verteilt sind menschlich.
Eben. Vielleicht stand der Patient im Stau oder war akut verhindert.
Aber 3 verpasste Termine innerhalb von 90 Tagen zeugen von systematischer Respektlosigkeit gegenüber der Praxis.
Richtig. Die Administratoren können also festlegen, dass ein Patient erst dann automatisch gesperrt wird, wenn ein bestimmtes Limit innerhalb eines eng definierten Zeitraums gerissen wird.
Und greift diese Sperre, hat die Praxis 2 Eskalationsstufen zur Auswahl, oder?
Richtig. Stufe 1 ist der Ausschluss aus der Online-Terminbuchung. Der Patient sieht online keine freien Slots mehr und ist gezwungen, in der Praxis anzurufen.
Wo das Personal ihn dann mit seinem Verhalten konfrontieren kann.
Genau. Und Stufe 2 ist die absolute Sperre. Versucht die MFA am Empfang einen Termin für diesen Patienten anzulegen, blockiert das System mit einer massiven roten Warnung.
Wobei hier immer ein Override eingebaut ist, oder?
Ja. Ein Mitarbeiter mit den entsprechenden Rechten kann die Sperre für die laufende Sitzung temporär aufheben, falls ein medizinischer Notfall vorliegt.
Das ist wichtig. Genau an diesem Punkt der Automatisierung kam ja Sarah aus dem Abrechnungsteam mit einer Anekdote dazwischen.
Oh ja, das war spannend.
Die lehrt uns viel über Produktentwicklung. Sie wies darauf hin, dass es da draußen sogenannte komische Praxen gibt.
Komische Praxen, ja.
Das sind oft hochspezialisierte Privatpraxen, die extrem unkonventionelle Workflows haben.
Einige legen in Tomedo prinzipiell gar keine formellen Besucher an.
Genau. Andere ignorieren den WADA-Haken seit Jahren konsequent, weil ihre internen Abläufe anders funktionieren.
Für diese Praxen würde die neue Automatik ja zur Katastrophe führen. Das System würde jeden Abend unschuldige Patienten massenhaft mit Strikes überziehen.
Richtig. Tonis Antwort darauf war aber ein brillantes Beispiel für klare Entwicklungsphilosophie.
Was hat er gesagt?
Eine Software, die in tausenden Praxen läuft, muss primär für den Standard-Workflow entwickelt werden.
Der da lautet: Gesundheitskarte einlesen, Besuch anlegen, den Haken bei WADA setzen.
Exakt. Wenn man versucht, jeden noch so exotischen, abweichenden, händischen Workflow von vornherein algorithmisch abzufangen, baut man ein Monster, das niemand mehr warten kann.
Da hat er absolut recht.
Praxen, die fundamental vom Standard abweichen, müssen in diesem Fall die Automatik deaktivieren und das Strike-System rein manuell bedienen. Das ist eine harte, aber notwendige Grenze im Software-Design.
Gut zusammengefasst. Die intensivste Diskussion entzündete sich dann an einer scheinbaren Kleinigkeit.
Die UI-Diskussion.
Genau. Der Platzierung des Warn-Icons. Wenn ein Patient gesperrt ist, muss das Personal das sofort sehen. Aber wo platziert man dieses Symbol?
Die ernste Idee im Raum war ja, ein leuchtend rotes X direkt an den entsprechenden Termin im Kalender zu hängen.
Das scheint intuitiv, aber das wurde abgelehnt, oder?
Ja, das ist ein exzellentes Beispiel für die Spannung zwischen kritischer Sichtbarkeit und kognitiver Überlastung. Toni argumentierte sehr schlüssig dagegen. Ein Strike muss nicht zwingend terminbezogen sein.
Stimmt. Wenn der Patient wegen chronisch unbezahlter Rechnungen gesperrt wurde, stiftet ein Warnsymbol am heutigen Termin nur Verwirrung.
Der Arzt fragt sich dann, stimmt mit dem Termin heute etwas nicht, anstatt zu erkennen, dass der Patient ein generelles Problem darstellt.
Die finale Entscheidung fiel dann auf die Haupttoolbar, ganz rechts oben, direkt neben dem Button für den Screenlock.
Dort ist es losgelöst vom konkreten Tagesgeschäft des Kalenders, aber bei jedem Blick auf den Bildschirm präsent.
Aber kaum war das beschlossen, meldete sich Sebastian aus dem Support zu Wort.
Er sah sofort eine Flut von Support-Tickets auf seiner Abteilung zurollen.
Was ist das für ein neues Symbol? Das blinkt mich an, ich will das nicht. Wie kriege ich das weg?
Und seine Sorge ist ja absolut berechtigt. Jedes neue UI-Element, das dem Nutzer ohne Vorwarnung aufgedrängt wird, kostet den Support Zeit und Geld.
Und wie sah der Kompromiss aus?
Der Kompromiss, der daraufhin direkt im Meeting gefunden wurde, ist eine elegante Kill-Switch-Funktion.
Ah!
Für Praxen, die das Strike-System philosophisch oder praktisch komplett ablehnen, gibt es in den Administrationseinstellungen eine globale Funktion, um das Feature einfach abzuschalten.
Sehr smart. Das Warn-Icon verschwindet praxisweit aus allen Symbolleisten. Das Interface bleibt für diese Kunden so aufgeräumt wie vorher. Und der Support muss keine manuellen Anpassungen per Fernwartung vornehmen.
Das zeigt einfach wunderbar, wie wichtig es ist, dass Entwickler, Support und Abrechnungsexperten in einem Raum sitzen, bevor eine Zeile Code final ausgeliefert wird.
Definitiv.
Wenn wir diese drei Blöcke jetzt mal zusammenfassen, wird klar, warum dieses Wissen heute für dich den Unterschied macht.
Egal in welcher Abteilung du sitzt.
Genau. Im Support hast du erst die Argumente an der Hand, warum Praxen zwingend die KIM-Funktion im DMP-Modul nutzen müssen und warum XKM-Dateien entpackt gehören.
Im Vertrieb liefert dir der CalChat mit seiner nativen PDF-Analyse ohne OCR-Zwang und den konfigurierbaren Chips schlagkräftige Argumente für maximale Automatisierung.
Und wenn du im Onboarding oder in der Schulung arbeitest, kannst du den Praxen das Strike-System nicht nur erklären, sondern ihnen auch ehrlich vermitteln, für welche Standard-Workflows es konzipiert wurde und wo sie manuell eingreifen müssen.
Genau das ist das Ziel unserer detaillierten Betrachtung. Dir die Sicherheit zu geben, fundiert nach außen und innerhalb deines Teams zu kommunizieren.
Bevor du jetzt wieder in deinen Arbeitsalltag abtauchst, möchte ich dir noch einen Gedanken zur eigenen Reflexion mitgeben, der so ein bisschen über den reinen Code hinausgeht.
Was hast du im Kopf?
Das neue Strike-System ist zweifellos ein mächtiges, effizientes Werkzeug. Aber es wirft eine tiefergehende Frage auf.
Okay.
Wie verändert die standardisierte, rein algorithmische Sperrung von Patienten, langfristig eigentlich das persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient?
Puh, das ist eine gute Frage.
Wenn Konflikte nicht mehr im Gespräch an der Anmeldung gelöst werden, sondern durch ein lautloses, automatisches Skript im Hintergrund, wird die medizinische Versorgung dadurch professioneller und effizienter oder droht sie, gefährlich distanziert und unpersönlich zu werden?
Das ist wirklich eine anspruchsvolle Frage. Die sollten wir alle im Hinterkopf behalten, während wir die Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter vorantreiben.
Finde ich auch.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Zusammenfassung. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke fürs Zuhören.
Wenn du noch tiefer in die Materie einsteigen willst, dir die diskutierten Interfaces im Detail anschauen oder die kompletten Präsentationen ansehen möchtest, dann besuche unbedingt den Neuerungen und Previews-Kurs auf campus.tomedo.de.
Dort findest du alles zum weiteren Nachlesen.
Einen erfolgreichen Monat noch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.